Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Der Mensch ist nicht ein sanftes, liebenswürdiges Wesen, das man nur zu verteidigen braucht, wenn es angegriffen wird, sondern er zählt im Gegenteil unter seine Triebanlagen auch einen beintischen starken Anteil von Aggressivität. Für ihn ist der Nächste nicht nur ein möglicher Helfer oder Sexualobjekt, sondern auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen, ihn ohne Entgelt auszubeuten, ihn sexuell ohne seine Einwilligung zu benutzen, sich seines Besitzes zu bemächtigen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zuzufügen, ihn zu martern und zu töten. Homo homini lupus. Wer hat nach allen Erfahrungen des Lebens und der Geschichte den Mut, diesen Satz zu bestreiten? Sigmund Freud.
Hi Josch, hallo.
Gute Joachim, schön dich zu sehen.
Ja, freut mich auch. Wie geht's dir?
Ja, im Grunde genommen ganz gut. Allerdings bin ich ein klein wenig angeschlagen mal wieder. Also die Krankheit hat mich irgendwie mal wieder erwischt hier so in der kühlen Winterzeit. Darum habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich glaube, ich krieg's noch hin, irgendwie ein bisschen mit dir hier zu philosophieren und darauf freue ich mich eigentlich auch.
Ja, sehr gut. Na, dann steigen wir doch auch gleich ein. Letzte Woche hattest du einen sehr spannenden Text von Cornelius Castoriadis vorgetragen. Hatte der eine Überschrift, die man nochmal nennen kann?
Ja, genau, der hieß Betrachtung über Entwicklung und Rationalität, wo ja eben die Begriffe Entwicklung und Rationalität quasi als sehr zentrale, prägnante Begriffe untersucht wurden, die unsere Wirklichkeit strukturieren. Und der Teil, den ich vorgelesen hatte, bezog sich so ein bisschen auf den Begriff Entwicklung und dann einerseits nach der Frage quasi, wie entwickeln wir uns eigentlich gerade, wo entwickeln wir uns hin, aber auch die Frage, was bedeutet denn Entwicklung in gegenwärtigen Verhältnissen?
Und das Spannende war ja, das war auch deine Intention, dass es relativ prophetische Ansätze gab, dass er ganz deutlich aufgezeigt hat, dass diese kapitalistische Art zu wirtschaften zu einer Ausbeutung von Ressourcen führt, die große Probleme macht, wie beispielsweise den Klimawandel. Und statt sich konstruktiv dieser Probleme zuzuwenden, wird eine Zeit kommen, in der die Menschen bemüht sind, das, ich nenne es mal, alte Leben festzuhalten und sogar faschistoide Tendenzen ausgeprägt werden, wenn nicht gar sich eine neue Form des Faschismus ausprägt.
Ja. Also einerseits fand ich diese Analyse wirklich auf eine erschreckende Art und Weise prophetisch und sehr spannend. Und dann fand ich auch die zweite Dimension, die ich sehr relevant und spannend an dem Text fand, eben, dass er gesagt hat, wenn wir mit einer Krise wie der Klimakrise konfrontiert sind, dann genügt es nicht einfach nur, unsere Wirtschaft auch auf die Natur auszurichten, sondern dann ist es auch von Relevanz, sich die gesamten Gesellschaftsstrukturen anzuschauen. Also es genügt nicht einfach nur, ein paar Parameter zu verändern oder ein paar Gremien zu schaffen, sondern es ist von unabdingbarer Relevanz, allgemein zu hinterfragen, wie wir leben, wie wir zusammenleben und wie wir uns das wünschen und auch wie die gesamte Instituiertheit der Welt irgendwie beschaffen ist und auch die Psychologie der Menschen. Also dass es eigentlich so einer umfassenderen Perspektive bedarf. Und dem würde ich eben auch sehr stark beipflichten. Das war auch der Grund, wieso ich den Text ein bisschen mitgebracht habe, weil ich finde, wenn man sich dann die Entwicklung anschaut, seitdem er den Text verfasst hat, ist es doch genauso gekommen, dass eben bestimmte Gremien geschaffen wurden, bestimmte Faktoren wurden irgendwie hinzugefügt in der wirtschaftlichen Planung oder in der Werbeindustrie. Aber fundamental hat sich nichts verändert und wir treiben immer noch zentral auf große Klimakatastrophen zu.
Ja, das Spannende an dieser kapitalistischen Art zu wirtschaften, die aus meiner Sicht halt ganz zentral verbunden ist mit dem Aspekt des technischen Fortschritts. Das heißt, privates Geld wird investiert und mit Hilfe von technischem Fortschritt gibt es ein Bemühen, einen Mehrwert zu generieren. Und dieser technische Fortschritt zeigt sich ja enorm flexibel. Ja, es gab ja schon diese, den Club of Rome, der eigentlich schon sehr deutlich gemacht hat, dass wir in Bezug auf die Ausbeutung von Ressourcen, in Bezug auf Bedürfnisse an ein Ende kommen werden. Aber der Kapitalismus zeigt sich doch sehr flexibel darin, immer wieder neue Bedürfnisse zu wecken. Und wenn wir jetzt halt auch die Entwicklung der KI sehen, der Robotik, dieser ganze Computerkram, Social Media und was weiß ich was, gell, zeigt sich halt doch, dass die Menschen auch in ihren Bedürfnissen abgeholt werden. Das heißt, diese Abgründe, die sich vermeintlich den Menschen zeigen könnten, wenn sie an ein Ende kommen, wenn sie, ich habe ja jetzt meine Waschmaschine, ich habe mein Haus, ich habe mein Auto, ich habe meinen Fernseher, was kommt denn jetzt? Ist das das, was mich glücklich macht? Dann ist doch diese Bedürfnisse, die da kreiert werden, durch immer neue Techniken, holen die Menschen auch immer wieder ab. Das heißt, im Prinzip ist der Kapitalismus da halt auch sehr findig. Das heißt, meines Erachtens wird dann so eine bedürfnisorientierte Art, die Menschen zu befriedigen, auf so einer konsumistischen Ebene so erfolgreich betrieben, dass ein grundsätzliches Hinterfragen tatsächlich nur in einer, will ich nicht sagen nur, aber doch größtenteils in so einer intellektuellen Elite stattfindet.
Also bis zu einem gewissen Punkt würde ich dir zustimmen, insbesondere was so die Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus angeht, weil was ja auch ganz zentral ist, ist, dass zum Beispiel die Klimakrise insbesondere dazu geführt hat, dass, wenn man sich heutzutage Werbung anschaut, man nicht umhin kommt, dass man eigentlich von jeglicher Firma mit quasi dem Narrativ zugeschossen wird, dass diese Firma oder dieser werbetreibende Industriekomplex irgendwie ganz besonders viel gegen den Klimawandel oder für die Umwelt tun würde. Also selbst dieses Moment, was ja eigentlich, wenn man wirklich in das tiefe Wesen der ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse schaut, eigentlich müsste ja diese Klimakrise dafür sorgen, dass man fundamental hinterfragt, was da passiert. Aber trotzdem schafft es dieses System, noch aus dieser eigentlich das System total in Frage stellenden Position was zu machen, was es produktiv verwerten kann. Mhm. Also da würde ich schon auf jeden Fall zustimmen. Bei dem Punkt mit den Bedürfnissen bin ich dann doch auch ein bisschen skeptischer, weil für mich ist es jetzt nicht so, dass quasi der Kapitalismus da an bestimmten Stellen irgendwie vermeintlich natürlichen Bedürfnissen entspricht, sondern für mich kommt mit dem Menschen etwas in die Welt, was immer auch was Schöpferisches hat. Also für mich schöpft jede Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise auch ihre eigenen Bedürfnisse. Also natürlich gibt es auch Bedürfnisse, die natürlich und immer gleich sind. Das Bedürfnis zu essen, zu schlafen, nach Sexualität, zumindest wenn die Gesellschaft überleben soll. Aber die Art und Weise, wie Menschen das tun, variiert ja dann doch sehr stark. Und ich finde, der Kapitalismus fußt schon darauf, dass er das konsumistische Bedürfnis und das Bedürfnis nach Konsum so zentral stellt, aber dafür auch andere Bedürfnisse und andere Dinge, wie zum Beispiel bestimmte solidarische Beziehungsweisen oder so, in den Hintergrund rücken lässt oder auch zerstören muss. Also worüber wir ja auch letzte Woche gesprochen hatten, war das koloniale Moment vom Kapitalismus und dass sich in bestimmten Staaten des globalen Südens der Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftsform auch nicht einfach so hat überadaptieren lassen. Also man konnte nicht einfach in bestimmte kolonisierte Länder gehen und sagen, mach doch mal hier kapitalistische Ökonomie, sondern es brauchte schon auch einen Wandel in der Psychostruktur und der Sozialstruktur dieser Gesellschaft. Es war schon auch notwendig, dass bestimmte alte soziale Bünde, die irgendwie für die Menschen bestimmte Bedürfnisse befriedigt haben, zerbrochen wurden, dass die Menschen vereinzelt wurden und eben sich so als so eine privat handelnde Einzelperson, die in Konkurrenz zu den anderen steht, verstanden haben, damit dann eben auch das zentrale Bedürfnis, dieses Bedürfnis nach Konsum werden kann. Also für mich ist das nicht so eine Erzählung, dass irgendwie der Kapitalismus besonders gut darin wäre, besondere natürliche Bedürfnisse zu erfüllen, sondern für mich ist die Geschichte des Kapitalismus und seiner Bedürfnisse schon auch eine der gewaltsamen Zerstörung anderer Formen und eine der Ideologie.
Ja, wobei natürliche Bedürfnisse war auch eigentlich nicht mein Ansinnen, gell? Es handelt sich natürlich um Ersatzbedürfnisse, wobei natürlich bestimmte Systeme auch immer mit sich bringen, dass bestimmte Aspekte folgen. So würde ich sagen, dass der Kapitalismus und der Kolonialismus nicht zwingend aufeinander folgen müssen, sondern dass diese kapitalistische Art zu handeln, dass sich das quasi so gegenseitig bedingt bisweilen. Ja. Und bestimmte Bedürfnisse lässt dann zum Beispiel der Kapitalismus auch wieder zu, bestimmte ja. natürliche Bedürfnisse. Wir leben zum Beispiel in einem relativ freiheitlichen Sinne, was unsere Weltanschauung betrifft. Wir sind von unserer Verfassung her sehr frei darin, welche Art von Kunst wir machen, welche Art von Liebesbeziehungen wir führen, welche Art von Verwirklichung wir in unseren Hobbys suchen, welche Art von Essen wir konsumieren wollen. So in der Hinsicht gibt es ein relativ hohes Maß an Freiheit, sprich das Freiheitsbedürfnis, das wird sich der Kapitalismus nicht oben auf die Prioritätenliste setzen, aber das ist auch eine Folge. Ja, um diese Ersatzbedürfnisse für die Menschen quasi auf konsumistischer Ebene befriedigen zu können, braucht es im Prinzip den Menschen, der das Gefühl hat, die Wahl zu haben. Dass diese Wahl natürlich bis zum gewissen Grad dann auch wieder eine Limitierung ist, nämlich nehme ich jetzt den Joghurt mit 3,5 oder 1,8%. Also mit dieser Freiheit, die dieses System an sich bietet, wäre viel mehr anzufangen, als tatsächlich damit angefangen wird.
Das finde ich einen wichtigen Punkt dabei. Also ich finde, ich stimme dir zu, dass es auf formeller Ebene, was du auch gesagt hast, verfassungsmäßig, rechtlich, zumindest in den europäischen Ländern und in den USA, wobei das da ja auch gerade versucht wird abzuschaffen, aber so im nordamerikanischen Raum, also diese bürgerlich-liberalen Freiheiten, die gibt es durchaus, allerdings ist es ja mit der formellen Freiheit zum Beispiel, der formellen Meinungsfreiheit noch nicht getan. Es geht ja schon dann auch darum, dass Menschen dazu in der Lage sind, sich eine freie Meinung zu bilden, dass es überhaupt irgendwie diesen in der materiellen Wirklichkeit dann auch diese Freiheit gibt. Und die würde ich durchaus auch in Zweifel setzen, aber das ist natürlich auch eine sehr tiefsinnige Diskussion irgendwie zwischen jetzt formeller oder realer Freiheitsausübung. Aber ich finde, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem die Menschen wirklich, wirklich befreit und emanzipiert sind, was auch immer das heißen würde.
Ich würde ja sogar sagen, die aktuelle Debatte, die da geführt wird in Sachen Meinungsfreiheit, heißt ja eigentlich, wenn ich jetzt mal wirklich Klartext spreche, ja, die Freiheit, ein Arschloch zu sein.
Ja, und weißt, also, was, wie frei ist
das? Also,
dass
die von früher gewohnt waren, Behinderte zu diskriminieren, Schwule zu diskriminieren und was weiß ich was alles. Und das soll man jetzt nicht mehr tun dürfen. Und deswegen gibt es keine Meinungsfreiheit mehr. Ist zumindest ein Aspekt dieser Meinungsfreiheit-Debatte, gell? Und da bin ich halt natürlich grundsätzlich anderer Ansicht, ja. Wenn man bestimmten Minderheiten Platz am Tisch gewährt, dann hat man gefälligst auch damit zu leben, was sie mitbringen, womit sie quasi den Tisch bereichern. Ja. Und man muss dann auch eben aushalten, dass es Widerspruch gibt. Ja. Ich kann diese Meinungsfreiheitsdebatte tatsächlich auch nicht wirklich nachvollziehen. Dazu bin ich aber vielleicht auch ein Stück zu weit weg. Gell? Also in den Kreisen, in denen ich mich bewege, höre ich alle möglichen Formen von Ansichten. Und auch Krasses, was mir nicht gefällt. Ja?
Ja.
Und kann aber mit diesen Menschen reden, kann in eine Auseinandersetzung gehen. Und das läuft alles auf Augenhöhe. Ich kenne quasi keine Szene, dass vielleicht so diese Musikerklasse, in der ich mich bewege, auf wieder andere Leute, beispielsweise das Publikum, einen so hohen Druck ausüben würde, dass sie das Gefühl hätten, um uns gefallen zu müssen, als den Musikern, die sie da auf der Bühne bewundern, können sie jetzt bestimmte Dinge nicht mehr sagen, weil ich sonst als Musiker enttäuscht wäre oder so. Das sind ja so emotional empfundene Aspekte von Meinungsfreiheit oder sich nicht wirklich frei zu fühlen. Aber diese Drucksituation, die kenne ich überhaupt nicht. Gell? Ich nehme die so nicht wahr. Aber die wird es mit Sicherheit geben.
Also ich kenne diese Drucksituation durchaus, allerdings finde ich, dass der Druck auf die marginalisierten Gruppen angewendet wird. Also für Menschen, die unterdrückt werden, ist es schon an vielen Stellen gefährlich, ihre Meinung zu äußern, vor allem wenn man auch mal den Blick aus jetzt Deutschland hinausnimmt. Also ich würde schon sagen, dass die Freiheit, die der Kapitalismus ermöglicht hat, die durchaus nicht zu verachten ist, also die wirklich auch in meinem Sinne wichtige Fortschritte mit sich gebracht hat, war doch an weiten Stellen die Freiheit des weißen Mannes, an ganz vielen Punkten. Also für mich ist es völlig klar. Und die Bewegung, finde ich, hast du da ganz gut zusammengefasst. Das, was viele gerade rechte, konservative Stimmen unter Meinungsfreiheit verstehen, bedeutet meines Erachtens, dass weiße Männer den Diskurs beherrschen und die Perspektive entscheidend ist. Und wenn daran gerüttelt wird, dann führt das eben zu so einer krassen Gegenbewegung, weil irgendwie alleine schon durch die Aufzeigung der Perspektive marginalisierter Menschen eben die Menschen hier sich bedroht fühlen irgendwie, darin ihr Weltbild aufrechterhalten zu können, dass sie irgendwie gute, moralische, handelnde Menschen sind oder auch, dass das System, in dem sie leben, ein richtiges und moralisches ist. Und ich meine, das ist jetzt sehr, jetzt nur auf der ideologischen Ebene diskutiert. Es gibt bestimmt auch andere Aspekte, die dem hinzufügen, aber für mich ist das auf jeden Fall eine zentrale Dimension eben auf der ideologischen Ebene für diesen Kulturkampf, der gerade geführt wird.
Und warum gibt es den? Warum gibt es den deiner Meinung nach? Warum werden wir quasi so extrem in Zeiten des Wandels? Was ist das für den Mensch, dass er bestimmte Aspekte nicht integrieren möchte, bevor es zur Katastrophe kommt? Warum ist quasi dieses präventive Handeln, diese Vorausschau, sogar mit wissenschaftlichen Studien belegt? Ja? Wir fahren Autos. Wir nutzen Handys, wir gucken Fernsehen, wir, was weiß ich, was wir alles machen. Da ist die Wissenschaft in Ordnung. Aber wenn die Wissenschaft uns dann an bestimmten Stellen erzählt, hier, wir wissen nicht nur, wie Fernseher funktionieren, sondern wir wissen auch, wie Klima funktioniert. Das ist dann Mumpitz oder was? Also warum fällt es Menschen dann so schwer? Kann man das so simpel beantworten im Sinne von, weil es was kostet?
Also kommt dann halt drauf an, was kostet bedeutet, ne? Also jetzt, ich würde sagen, weil es was kostet, jetzt im materiellen Geldwertsinne nicht zwingend, aber im Sinne der Relativierung der eigenen Individualität und der eigenen Weltanschauung, dahingehend kostet es ja was. Also die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die genutzt werden, um irgendwie diese technologische, vermeintliche Entwicklung voranzubringen, dass man dann gutes Auto fahren kann oder ein Handy benutzen kann, die führen einen ja nicht dazu, dass man die eigene Perspektive hinterfragen muss.
Ja, aber ich bin doch bereit, denselben Preis zu bezahlen. Die Kosten, die fallen ja auch für mich an. Warum gibt es Menschen, die quasi an der Stelle nicht bereit sind, den Preis zu zahlen und andere doch? Was macht da den Unterschied? Ist es so identitätsstiftend, Verbrenner zu fahren oder in Urlaub zu fliegen für 3,50 Mark? Oder ist das wirklich so ein integraler Bestandteil von Identität, dass diese Aspekte nicht integriert werden können?
Durchaus. Und ich finde, dass das ja schon auch so ist, und das ist eine Dimension, die ich wichtig finde zu beleuchten, dass wir auch in einer bestimmten privilegierten Position sind. Also gerade im Hinblick auf diese Relativierung der eigenen Position und Perspektive. Also auch so dadurch, dass du Kunstschaffender bist, irgendwie hast du ja auch viel Freiraum in deiner Arbeitswelt. Irgendwie ist natürlich jetzt nicht immer, damit will ich nicht sagen, dass du dass alles super laufen würde im Kulturbetrieb, bei weitem nicht. Aber es gibt ja schon so die Möglichkeit zu einer bestimmten reflexiven Dimension. Und auch ich bin extrem privilegiert durch die Form von Bildung, die ich erfahren durfte und auch mein Studium, was ich erleben darf. Und ich finde, die Frage, die du in den Raum gestellt hast, finde ich schon sehr zentral, weil du ja auch erstmal so von dieser größeren Perspektive gestartet warst. Warum führt es in Krisensituationen dazu, dass so polare Lager entstehen und dass es so emotionalisiert wird und dass es eben so intensiviert wird? Und ich finde, das hat im Kapitalismus schon auch eine besondere Dimension, weil wenn es zu Krisen kommt, dann sind ja diejenigen, die darunter leiden, auch immer erstmal primär marginalisierte Gruppen. Also auch unter dem Klimawandel leiden ja jetzt erstmal die Menschen, die ärmer sind, auch wenn bestimmte Preise steigen, wenn bestimmte Steuern entstehen, trifft das ja immer zunächst auch mal Gruppen, die nicht so viel Verdienst haben. Und für die ist das ja dann viel schneller eine total materielle Lebenseinschränkung und etwas, was einfach ihr Leben in Frage stellt und zu einer fundamentalen Unzufriedenheit führt. Und diese Unzufriedenheit will irgendwo hin. Also ich finde, wenn wir an eine gesellschaftliche Krise gelangen, wo Menschen ihre Existenzgrundlage in Gefahr sehen, wo allgemein irgendwie es so scheint, als müsste sich fundamental was verändern, dann entsteht da ja eine große Angst in den Menschen, eben diese Normalität zu hinterfragen. Und ich finde aber dadurch, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, die diese Hinterfragung von Normalität fördert, sondern eigentlich eher sich als abgeschlossen und richtig verkaufen will, die das eigene Wirtschaftssystem, die eigene Art und Weise des Funktionierens und auch in der Art, wie wir Bildung betreiben, die Menschen eigentlich eher in ein sehr vorgefertigtes, festes Bild pressen will, finde ich, gibt es halt eben für diese eigentlich total berechtigte Angst und diese berechtigte Sorge vor dem, was kommt durch so einen Wandel, eben nicht so eine richtige Kanalisierung. Und wenn zum Beispiel Linke oder gerade linksradikale revolutionäre Gruppierungen dann bestimmte Perspektiven auf den Tisch bringen und sagen, hier, der Kapitalismus muss nicht sein, es gibt auch andere Möglichkeiten, dann stoßen da alle Medien, die gesamte herrschende Klasse dagegen, wohingegen eine rechte Kritik und eine rechte Perspektive eben sehr befeuert wird durch bestimmte Medienhäuser, durch die herrschende Klasse, weil sie eben keine Bedrohung für die gegebenen Verhältnisse darstellt. Und das führt, finde ich, dann für mich auch verständlicherweise irgendwo dazu, dass Menschen, die eben nicht diese Bildung erfahren konnten, dass Menschen, die eben in gefährlichen oder in marginalisierten, prekären Lagen sind im Leben, diese Kritik nicht richtig kanalisieren können. Die merken, da verändert sich was, ja. Das bedroht auch mich, meine Individualität, meine Glaubenssätze, mein Leben. Aber es gibt eben irgendwie nicht diese richtige, also diese Kritik und der Wandlungsimpuls fließt dann irgendwie nirgendwo hin, wo es konstruktiv ist. Und dann schlägt es um in dieses Irrationale. Und das finde ich ein total wichtiges Moment, weil das ja auch die Denker und Denkerinnen, die den Faschismus miterlebt haben, ganz zentral benannt haben. Also auch Menschen wie Adorno und Horkheimer, die kritische Theorie in Frankfurt dann begründet haben, die haben ja gesagt, dass wenn es eben diese Wandlungsimpulse gibt, wenn der Kapitalismus an seine Krise kommt und wir haben nicht die Möglichkeit, um als einzelne Menschen uns aber aus den Verhältnissen hinaus zu begeben, in denen wir leben, dann wird um jeden Preis versucht, an den Verhältnissen festzuhalten und irgendwie an den Glaubenssätzen festzuhalten und dann wird schnell nach unten getreten und zwar auf schlimmste Art und Weise.
Naja gut, aber das zeigt sich ja tatsächlich in unseren Gesellschaften, dass die Kritiker quasi eher beschuldigt werden, uns etwas wegzunehmen oder dran schuld zu sein, dass wir nicht prosperieren, als die Verursacher von Problemen.
Ja.
Und das Prekariat oder die Leute, denen es schlecht geht, die sind natürlich auch sehr gut mit wieder Thema Narrative, dahingehend abzuholen, indem er sagt, jetzt wollen die Nachhaltigkeit, was euch noch mehr Geld kostet. Der Sprit für euch wird noch teurer. Und wenn, was weiß ich, ungespritztes Gemüse und die Bauern und was weiß ich, und dann wird dann quasi so eine, aus meiner Sicht, eine große Scheindebatte geführt, weil diese Kräfte, die in erster Linie an Profit interessiert sind, nutzen solche Gruppen in erster Linie argumentativ. Das sind schlicht Verkaufsargumente für politischen Geländegewinn.
Und das ist, finde ich, auch etwas, was unser Politisches auszeichnet. Und zwar nicht nur von konservativen und rechten Kreisen, sondern auch von linken Kreisen. Für mich ist es ein Wesen unserer politischen Verhältnisse, dass Menschen und Menschengruppen immer instrumentalisiert werden für die Verargumentation und eigentlich im Wesen des politischen Systems meines Erachtens steckt schon, dass gar nicht diese Menschen selbst zur Sprache kommen können.
Das sehe ich halt auch so. Das ist strukturell bedingt. Ich würde nicht sagen, das ist auch mein Thema. Als ich bemüht war, in der Politik zu wirken, das war genau mein Thema, dass diese Strukturen, in denen man politisch handeln kann, fast zwangsläufig die Menschen instrumentalisiert.
Ja.
Also du, wenn du beginnst, Politik an Einzelschicksalen auszurichten, dann kommst du vom Hölzchen ins Stöckchen, dann wird es total problematisch. Du musst halt im Prinzip immer nach einem statistischen Mittel musst du Politik machen. Du musst gucken, ja, halt, wo sind die Interessen, wo liegt eine Möglichkeit, halt mit meinen Interessen Raum zu gewinnen, Leute für mich zu begeistern. Und wenn du das Gefühl hast, halt bestimmte Überzeugungen sind so wichtig, dass wir als Interessengruppe hier eine machtvolle Position einnehmen müssen, dann kann dir bisweilen jedes Mittel recht sein. Nämlich auch zu checken, wie man die Menschen so manipuliert, dass das eigene Interesse tatsächlich auch trägt.
Ja. Also das ist für mich in gewisser Form das Wesen unseres politischen Systems. Da würde ich schon wirklich...
Ja, aber da ist doch jetzt die spannende Frage, wenn wir jetzt tatsächlich wollen, dass sich das verändert. Wie ist da unsere Möglichkeit, Joshuas und Joachims Möglichkeit, an diesen System etwas zu verändern, wenn wir, zumindest ich, bei dir weiß ich es nicht ganz genau, die Erfahrung gemacht haben, dass sobald wir politisch handeln, gilt es nicht mehr der eigenen Überzeugung gemäß sein Handeln auszurichten, sondern quasi einen politischen Geländegewinn zu erzielen, für die eigene Perspektive Raum zu finden, Menschen zu begeistern und eine Handhabe zu haben, um tatsächlich konkret zu verändern. Und meine Erfahrung war dann, wie gesagt, dass ich dann Teil dieser Struktur werde. Ich fange dann auch an, machtpolitisch, strategisch zu denken und zu gucken, wenn ich das jetzt so mit dem mache und dann kann ich hier und dann haben wir da vielleicht endlich eine 30-Zone und dann muss da und also so. Das ist alles auch wichtig und ich habe da großen Respekt für. Aber diese Struktur, die hinter dieser Arbeit liegt, Die hat mir das Gefühl gegeben, dass ich das Leben, das ich eigentlich führen will, ja verliere in dieser Art zu handeln. Gell?
Ja.
Das heißt, wo siehst du die Möglichkeit zur Veränderung? Wo siehst du die Möglichkeit, jetzt nicht nur für dich zu verändern, sondern im öffentlichen Raum zu sagen, hier Leute, ich glaube, es geht besser. Und folgende Vorschläge habe ich da und da, könnt ihr euch hinwenden, so.
Also ich denke, dass es eigentlich darum gehen würde, diesen öffentlichen Raum überhaupt erstmal herzustellen, weil ich finde, was du benannt hast, ist total richtig und das ging mir durchaus auch so. Also auch ich habe mal versucht, irgendwie mich politisch mehr zu engagieren und auch so politisch mich zu betätigen, aber ich finde das auch oft sehr entmutigend. Also ich finde, das ist aktuell keine besonders empowernde Erfahrung, weil gerade in den gegebenen Verhältnissen, genau wie du sagst, finde ich, behandelt man dann eigentlich das Ganze eher sehr instrumentell und eben interessiert an so einem bestimmten Geländegewinn, was durchaus wichtig ist in den gegebenen Verhältnissen, aber meines Erachtens eigentlich nicht das ist, worin Politik oder auch Demokratie bestehen sollte, jetzt in so einem tiefen philosophischen Sinne oder in einem Sinne, in dem ich mir das wünschen würde. Weil dafür, finde ich, bräuchte es eine Ebene, in der so ein Diskurs möglich ist, fernab von diesen harten Fronten, wo es wirklich um die Perspektive der Menschen geht, nicht nur in ihrem Privatinteresse, sondern wirklich in ihrem öffentlichen Interesse, in ihrem Interesse an der Welt, wie sie auszusehen hat. Das ist zum Beispiel auch konkret dort, wo die Menschen leben, dort, wo sie wohnen, dort, wo sie arbeiten, dass es dort einen Raum gibt für die Fragen, die eben politisch anstehen. Also dass die Fragen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir wirtschaften, wie wollen wir miteinander zusammenleben, wie wollen wir Liebe gestalten. Diese Fragen, finde ich, müssten in der Lebensrealität der Menschen gestellt und reflektiert werden und nicht in einem von der Lebensrealität der Menschen abgekoppelten Raum. Und solange wir in einem politischen System leben, was eben diese Fragen in diesem Raum beantwortet, bin ich, ehrlich gesagt, relativ aufgeschmissen, was die Frage von so, wo kann ich viel verändern, angeht. Also ich versuche mich natürlich schon irgendwie zu beteiligen, aber für mich ist das eigentlich eher auch immer so was, was ich als eben Pflicht empfinde. Also zum Beispiel gegen Faschismus zu demonstrieren, gegen rechtsradikale Kräfte zu demonstrieren, bestimmte Abschiebepraxen zu versuchen, so gut es geht, zu bekämpfen, bestimmten Frauenhass zu versuchen, so gut es geht, zu bekämpfen. Ich finde, sich dort zu engagieren, ist für mich, also meines Erachtens, auch irgendwie eigentlich eine Pflicht von einem Menschen, der in den gegebenen Verhältnissen lebt. Aber das ist für mich eigentlich dann eher ein Kampf gegen die gegenwärtige Gesellschaft und Politik, als so ein positives politisches Instituieren. Also so eine wirkliche Selbstwirksamkeit erlebe ich da nicht. Und gerade wenn ich dann auch in bestimmte Gremien reingehe oder in bestimmte Gruppen reingehe, habe ich immer das Gefühl, es wird so unheimlich viel über formelle Aspekte diskutiert. Es ist total anstrengend, in überhaupt linken Gruppen mal dafür zu sorgen, dass da keine übergriffigen Leute mehr dabei sind und das dann auszuhandeln und zu diskutieren und sich auf irgendwas zu beziehen. Das nimmt so viel Raum ein, das ist so anstrengend in gegebenen
Verhältnissen. Ich weiß, wovon du sprichst.
Dass ich da wirklich ein bisschen aufgeschmissen bin. Also meines Erachtens brauche es eine revolutionäre Perspektive und die, finde ich, muss man versuchen herzustellen. Aber in diesem konkreten Lebensrealitätsmoment finde ich sogar fast schon ein bisschen gefährlich, sich so eine politische Selbstwirksamkeit einzureden, wenn es die nicht gibt. Da fände ich es besser, wenn wir uns gemeinsam versuchen, eine Perspektive zu entwickeln, die auf ein anderes Politisches als Ganzes abzielt.
Ja, ich meine, du sprichst davon, dass es diese andere Welt bräuchte, aber diese andere Welt gibt es nun mal nicht. Und die Welt, so wie ich sie vorfinde, so wie ich jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten in ihr lebe, die hat mich halt an den Punkt gebracht, mich eher aus den öffentlichen Raum zu beobachten. Und ich glaube, ich bin ziemlich gut darin, bestimmte Muster zu erkennen, ja, und das für mich einzuordnen. Und wenn es Interesse gibt oder sowas wie den Podcast hier zu machen oder zu musizieren oder so halt. Ja. Aber eigentlich schon eher ein Rückzug ins Private und eher die Arbeit an mir selbst. Ja. Also zu schauen, wie komme ich besser mit mir selbst zurecht. Wie komme ich besser mit den Menschen in meinem Umfeld zurecht? Das, was ich mir quasi an Veränderung im Außen wünsche, durch diese aufreibende Erfahrung, darin eigentlich nichts verändern zu können. Im Gegenteil, es bläst dir sogar eher der Wind ins Gesicht. Großen Respekt für die Leute, die sich da nicht entmutigen lassen. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, um den Kopf frei zu haben für das künstlerische Arbeiten, um meiner Sensibilität Raum zu geben, um nicht ständig in so einem Frust zu leben, ziehe mich halt eher zurück und suche nach Möglichkeiten, wie jetzt vielleicht hier diesen Podcast oder so, ja, schon in den öffentlichen Raum zu sprechen, aber in ihm politisch zu wirken. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht und mir geht es damit nicht gut. Ja? Also ein Stück weit habe ich da resigniert.
Ja, also den letzten Satz fand ich jetzt wichtig und auch toll, weil das ist für mich schon relevant da anzufügen, denn mir geht es ja schon durchaus ähnlich. Also ich befinde mich auch ziemlich in einem Rückzug ins Private und ich würde auch sagen, dass das ein Phänomen ist, was über Joshua und Joachim hinausgeht, sondern was ein allgemeines zu beobachtendes Phänomen ist, was zum Beispiel auch in der politischen Philosophie sehr viel diskutiert wird. Dass es eben diese politische Dimension des gesellschaftlichen Lebens gar nicht so richtig gibt, sondern dass die Menschen sich sehr stark eben auf sich als Individuum zurückziehen, ins Private zurückziehen und auch bestimmten Wandel eher darin suchen, sich selbst zu verändern, als irgendwie gemeinsam die Verhältnisse zu verändern. Allerdings halte ich das für auch eine Form von Trugschluss. Nicht, dass ich dir das jetzt konkret vorwerfen würde, mir geht es ja ähnlich, aber ich finde es trotzdem wichtig, auf einer Metaebene zu reflektieren, dass wir selbst uns nicht genügend verändern können, wie es die Verhältnisse brauchen, meiner Meinung nach. Also ja. Sich selbst zu verändern, ist, finde ich, allein schon darum Trugschluss, weil man fundamental geprägt ist von den Menschen und Institutionen um einen herum. Da kann man natürlich in seinem Kämmerlein sein und ganz viel reflektieren, aber man bleibt ein Mensch in der Gesellschaft, in der man lebt. Und wirkliche Veränderung in einem ganz tiefgreifenden Sinne kann meines Erachtens nur erfolgen, wenn man sich gemeinsam fragt, wer wollen wir sein, und nicht, wenn man sich als Einzelner in der Umgebung von anderen, die einen prägen, fragt, wer will ich eigentlich sein. Weil dafür ist man ja doch zu abhängig von den Verhältnissen, in denen man lebt. Also für mich ist diese Freiheit des Individuums, was irgendwie auf sich zurückgeworfen reflektieren kann, wer will ich sein, wie will ich sein, entweder eine Illusion oder noch nicht genug gegeben, als dass wir wirklich dadurch was verändern können im fundamentalen Sinne.
Ja, da gebe ich dir schon recht. Aber es gibt auch die spirituelle Perspektive. Ja, es gibt die Perspektive, nach innen zu schauen. Natürlich kann man Menschen, die ausschließlich nach innen schauen, vorwerfen, dass sie im Prinzip Zuschauer oder Ermöglicher für das Außen bleiben, weil sie sich abwenden. Ja? Diese Schau nach innen hat schon in einem konstruktiven Sinne etwas, was mich an mir arbeiten lässt, was mich, was zumindest zum Ziel hat, halt besserer Mensch zu werden, aber was dadurch halt dazu führt, dass man sich abwendet. Genauso wie diese Arbeit im Außen dazu führen kann, dass man sich in strategischen, machttaktischen Scharmützeln verliert und die Schau nach innen vergisst und verlernt, so zu überprüfen, entspricht mir das noch? Ja? Tut mir das gut? Mache ich das für mich oder für irgendein Ideal? Und kann dir keine schlüssige Antwort darauf geben, halt was ich da für den Königsweg halte. Aber mir gefällt auch nicht, wenn Menschen jetzt tatsächlich auch in so einem esoterischen Sinne so sich verabschieden von unseren Verhältnissen und eine spirituelle Welt bauen, die oft sogar die gleichen Vorurteile beinhaltet wie von Menschen, die deutlich weniger salbungsvoll daherkommen, aber die halt so eine fast, also wie soll ich sagen, so eine salbungsvolle Selbstbeschau betreiben. Ja? Das gefällt mir nicht, aber mir gefällt auch nicht, wenn Menschen halt im Außen, du verwendest den Begriff Revolution, halt jedes Mittel recht ist, um ihre Interessen durchzusetzen. Und egal, wie diese Interessen auch immer gewichtet werden mögen in Bezug auf meine Weltanschauung, ich kann gewaltvolles Handeln nicht für gut heißen.
Ja, dem würde ich.
Dann habe ich das Gefühl, dann hat man etwas, wenn wir hier auf diesem Planeten sind und was bewirken wollen mit uns und mit anderen, dann hat man auch was grundsätzlich falsch verstanden.
Dem stimme ich total zu, aber ich finde, es ist schon auch wichtig, an der kurzen Stelle jetzt dem entgegenzusetzen, dass wir in einer gewaltvollen Welt leben. Also es ist nicht so, dass da die Gewalt bei denen auf den Plan tritt, die dagegen sind.
Ist der Mensch denn, hältst du den Menschen für ein gewaltvolles Wesen oder wird der Mensch aus deiner Sicht gewaltvoll, weil er diesen Verhältnissen ausgeliefert ist?
Ich finde, die Frage ist ein bisschen falsch gestellt, weil ich würde sagen, der Mensch, also die Natur ist ein sehr gewaltvolles Konstrukt. Gewalt ist omnipräsent in der Natur. Und gut, die zentrale Frage für mich ist, ist der Mensch wirklich dazu in der Lage, Verhältnisse zu schaffen, in denen Gewalt nicht mehr so omnipräsent sind, oder ist er es nicht? Also in jedem Fall ist Gewalt bis heute zentraler Bestandteil der Gesellschaft und meines Erachtens fußt auch bis heute unser gesamtes politisches System auf Gewalt. Wir gebärden uns so, als wäre das zentrale Interesse irgendwie Freiheit, aber wenn man irgendwie anschaut, was mit Ländern passiert, die kein Interesse haben, an diesen Verhältnissen mitzuwirken, was mit Frauen passiert ist über Jahrhunderte, mit queeren Menschen, mit rassistisch unterdrückten Menschen, mit jüdischen Menschen, dann war da doch auch ziemlich viel Gewalt mit drin. Und auch heute ist es immer noch so, dass wir eine Polizei haben, wir einen Staat haben, der gewaltvoll agiert, wir Militär haben und das wird ja gesetzt. Ich sage jetzt nicht, dass man das sofort abschaffen sollte oder kann, aber das ist ja gesetzt, dass das normal ist, dass Gewalt eben das Mittel ist, auf dem unsere Verhältnisse fußen. Und darum würde ich dir zustimmen, bis heute ist das so. Aber ich würde mal in Frage stellen, ob das so sein muss. Ich denke, dass der Mensch durch die Fähigkeit zur Kooperation, durch die Fähigkeit, sich miteinander auszutauschen, durch die Schöpfung einer eigenen Welt in diesem natürlichen, in dieser natürlichen Sphäre, schon auch dazu in der Lage ist, bestimmte natürliche Gewaltförmigkeiten der Existenz zu überschreiten. So wie wir zum Beispiel nicht mehr in einem alltäglichen Überlebenskampf leben müssen, der ja auch wahnsinnig gewaltvoll ist, sondern uns gut irgendwie davon abschirmen können und diese Form von Gewalt relativ erfolgreich aus unserer Realität austreiben können. Von daher würde ich sagen, warum nicht mal die Grenzen austesten, wie weit eine Welt ohne Gewalt möglich ist? Und ich finde halt es wichtig zu benennen, dass die Gewalt nicht von den Menschen ausgeht, die gegen die Verhältnisse protestieren. Das gibt es durchaus auch, wenn man sich sowas wie die RAF oder so anschaut. Aber es steckt einfach eine unheimliche Gewalt in den Verhältnissen selbst. Also wenn man sich anschaut, wie mit Geflüchteten zum Beispiel gerade umgegangen wird, man kann nicht gewaltlos versuchen, geflüchtete Menschen zum Beispiel in den USA oder in Deutschland aus Abschiebegefängnissen zu befreien. Entweder man entscheidet sich dafür, ohne Gewalt diese Menschen zu opfern, oder man versucht sie zu befreien. Ich sage nicht, dass es fundamental jetzt die eine richtige Lösung gibt, aber das ist für mich eher ein Dilemma, als dass man da jetzt den Menschen, die versuchen, auf Emanzipation auszugehen, vorwerfen kann, dass sie irgendwie gewaltvolle Revoluzzer wären, die unsere doch so friedfertigen Verhältnisse gefährden.
Naja, also aus meiner Sicht ist es so, dass wir natürlich, wie du es auch benannt hast, diese Gewaltperspektive überwinden können, indem wir uns kultivieren. Aber du siehst eigentlich durch die Geschichte durch, immer dann, wenn dieser kulturelle Rahmen wegfällt, wenn quasi dieser Überlebensaspekt immer bedeutsamer wird, dann wird der Mensch doch ein sehr unangenehmes Tier. Ja. Also ich würde keine zwangsläufige Entwicklung des Menschen durch seinen Intellekt hin zu einem friedfertigen Miteinander sehen, sondern ich sehe die Möglichkeit, dass wenn der Mensch, der sich als Herde organisiert und das so in der Lage ist zu kultivieren, dass er dieses martialische Element seines Seins überwinden kann, in einem, wie soll man sagen, in so einem Hort leben kann, der gewaltfrei funktionieren kann. Aber das ist aus meiner Sicht ein sehr fragiles Gleichgewicht.
Also da würde ich komplett mitgehen. Ich finde es sehr wichtig, dass du das sagst, und mir ging es auf keinen Fall darum, die Weltgeschichte als einen Treiben hin zu Freiheit und Gewaltlosigkeit darzustellen, sondern was ich eigentlich eher sagen wollte, ist, dass für mich, und das finde ich, hast du ganz gut eingefangen damit, dass wenn bestimmte kulturelle Überbauten wegfallen, doch die Gewalt noch ziemlich omnipräsent ist. Also die Gewalt
ziemlich doch... ziemlich omnipräsent, ja, wird,
fundamental.
Der Mensch wird dann zu... Ja, das ist unfassbar.
Also für mich ist im Herzen dieser Gesellschaft immer noch die Gewalt beheimatet. Die Gewalt organisiert immer noch diese Verhältnisse, und in Zeiten, in denen zum Beispiel in Europa keine besonders große Krisenhaftigkeit besteht, schaffen wir es dann auch ganz gut, friedfertig miteinander zusammenzuleben. Sobald aber die Krise an der Tür steht, sind diese existenziellen Fragen, ist die Gewalt wieder ziemlich schnell auf dem Plan.
Schwierig finde ich halt auch diesen Aspekt, da kommen wir jetzt wieder zurück zu Castoriadis, dass wenn wir uns in einer Kultur, die uns wirklich relativ ein relativ hohes Maß an Wohlstand und Freiheit ermöglicht, wenn wir daran wieder diese faschistoiden Strukturen etablieren, die auch innerhalb dieser Gesellschaft gewaltvoll sind. Das heißt, es muss nicht mal dieser kulturelle Rahmen wegbrechen, sondern innerhalb des kulturellen Rahmens gewinnen Kräfte, Macht, die wahnsinnig gewaltvoll sind und die eine enorme Strahlkraft haben. Das viele Menschen überzeugt das.
Also ja. Für mich schließen sich da gerade viele Kreise, weil für mich ist das ganz zentral, was du benennst, und ich würde das sogar noch radikalisieren und würde eben genau in diesem Geiste sagen, im Herzen unserer Verhältnisse sitzt so tief die Gewalt, dass wenn der Kapitalismus eben durch bestimmte krisenhafte Momente, durch Krisen wie die Klimakrise in Frage gestellt wird, dann schnell eben umschlägt in den Faschismus, der aus dem Herzen des Kapitalismus heraus meines Erachtens geboren wird. Also nicht, dass die Gruppen, die irgendwie für den Kapitalismus sind, automatisch faschistisch sind, das will ich überhaupt nicht sagen, aber was ich sagen will, ist eben, die Prinzipien, nach denen wir unsere Gesellschaft strukturieren, sind eben total krass anhand von diesen Kategorien, von diesen Identitätskategorien gedacht und fußen immer noch auf dieser bestimmten Gewalt. Und wenn es zu einer Krise kommt, dann kann sich da ganz schnell eben so eine faschistische Ideologie entladen.
Ja, da bin ich bei dir, wobei ich das, ich widerspreche insofern, als dass ich da tatsächlich keinen Zusammenhang sehe zum Kapitalismus. Ich sehe eher den Zusammenhang zu konsolidierten Systemen, die für die Menschen keine Verbesserung mehr bringen. Sobald ein System so konsolidiert ist, dass eine Stagnation eintritt oder sogar ein Rückschritt, und dann können die Menschen auf einem sehr hohen Niveau miteinander existieren. Sobald das gegeben ist, dann ist es möglich, dass diese faschistoiden Tendenzen Raum greifen. Weil für diesen mangelnden Progress, für etwas, was nicht noch besser wird, ist dann sofort der Schuldige da. Da ist dann der Bürgergeldempfänger, es ist der Ausländer, es ist der Jude, es ist der Islam, es ist Furz und Feuerstein. Ja.
Also ich finde, es kann beides wahr sein.
Und egal, in welcher Kultur das ist und in welchem Gesellschaftssystem. Also für mich können sozialistische Strukturen genauso faschistoide sein wie kapitalistische Strukturen.
Also in meinem Begriff der kapitalistischen Gesellschaft finden alle Länder der vergangenen Jahrhunderte Platz und auch diejenigen, die sich sozialistisch genannt haben.
Die sich vermeintlich sozialistisch nennen.
Damit will ich nicht sagen, dass der Sozialismus oder der Marxismus niemals wirklich ausprobiert wurde oder unangetastet bleibt durch diese verheerenden, schrecklichen Dinge, die da passiert sind. Das bedeutet auch eine Reflexion auch dessen, ob man überhaupt noch von Sozialismus sprechen kann oder ob das nicht ein intern das Konzept dieser Gesellschaft ist, was diese Gesellschaft verzerrt hat. Aber für mich sind auch diese Länder als kapitalistisch zu kennzeichnen. Und ich stimme dir zu, dass zwar bei radikalen Systemwechseln immer auch so eine Gewalt freigesetzt wird, aber diese Form des Faschismus, also diese radikale Verdinglichung, dass Menschen nur als zu vernichtende Zahlen betrachtet werden, dass diese Konzepte der Geschlechtsideologie, der rassistischen Ideologie, diese Kategorisierung von Menschen und auch die Erbauung von Internierungslagern und so in massivem Ausmaß, die ist für mich schon nicht zu denken ohne die kapitalistischen, also im weiten Sinne kapitalistisch gedachten Kategorien von Verdinglichung, von der Art, wie wir wirtschaften. Aber jetzt sind wir ja schon wieder bei einer sehr pessimistischen Perspektive.
Ja, das ist ja, und wir kommen halt eigentlich auch schon dem Ende entgegen. Insofern will ich nicht so krass widersprechen. Gell? Für mich ist das halt ein Aspekt des Industrialismus. Gell? Für mich hat das halt schon damit zu tun, halt so ein Profitdenken, das sich dadurch versteht, dass man die Menschen verdinglicht. Gell? Und aber eine Verdinglichung von Seelen findet ja tatsächlich in vielen Systemen statt. Aber nichtsdestotrotz sind wir in der Lage, auch ein gutes, ein mitfühlendes Leben zu führen. Und das ist ja auch das, was ich will. Ich kenne auch meine Gewaltaspekte und die möchte ich auch integrieren. Gell? Also, wie du schon sagst, die Natur, da wo wir herkommen, ein Überleben ist nur in einem gewaltvollen Sinne möglich. Aber das auf eine Art zu leben, die jetzt Gewalt nicht zur Willkür macht, die einen gewissen Herrschaftsanspruch setzt und damit legitimiert, halt andere klein zu machen. Daran will ich arbeiten. Das ist was, was ich so nicht leben will. Und wenn ich sowas nicht leben will, würde ich das natürlich auch in unserer Gesellschaft nicht leben wollen. Aber wenn ich an so vielen Stellen halt Tendenzen sehe, dass es um Beherrschen geht, du sprichst ja auch immer von Beziehungsmustern. Sehe dieses Beziehungsmuster Mann-Frau, den Aspekt von Eifersucht. Das hat alles mit Besitz und mit Beherrschen zu tun. Es gibt eine Möglichkeit, halt miteinander Beziehungen zu führen, würden wir diesen Besitzanspruch beiseite lassen, dann hätten wir mit vielen Aspekten da kein Problem. Gell? Und das ist für mich nicht nur, was Beziehungen betrifft, auch was Freundschaften betrifft, was Arbeitsfelder betrifft und so. Ich möchte das anders leben und ich suche mir das dann auch. Ja? Und ich gehe auch dafür. Ich ergebe mich nicht einfach meinem Schicksal, sondern ich habe mein Leben so organisiert, dass ich in Räumen wirken kann, die für mich da einen Unterschied machen. Aber das Problem ist halt tatsächlich, was man mir dann vielleicht auch vorwerfen kann, du ziehst dich zurück. Ja? Du gehst nicht aktiv dafür, im Großen dagegen zu gehen. Ja,
so. Ja, das finde ich ein total starke Worte von dir. Und ich finde, dass eben beides möglich sein muss. Also sowohl dieser individuelle Weg als auch die gemeinsame Bewegung. Und es gehört für mich auch irgendwie zusammen. Und es fehlt eben momentan diese gemeinsame Bewegung meines Erachtens. Und das ist ziemlich scheiße. Tragisch wollte ich jetzt sagen, aber Tragik hat sowas Schicksalhaftes. Ich finde, es ist nicht schicksalhaft, das könnte auch anders sein. Aber in jedem Fall, ich habe jetzt auch, also wir hatten es ja eben wieder von dem Kapitalismus, wo ja bei mir immer anklingt, dass es mir jetzt weniger um das Wirtschaftssystem oder um diese einzelne Bezeichnung der Art, wie wir miteinander Ökonomie betreiben geht, sondern um die Bezeichnung der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben. Und für mich ist so ein zentraler Widerspruch, der das ganze System durchzieht, dass eben einerseits diese Tendenzen zur Verdinglichung bestehen, die eben so ganz gefährliche Dinge wie auch den Faschismus mit sich bringen, also diese Betrachtung von Menschen als reiner Ware oder irgendwie als nur unter einer bestimmten Kategorie, die man irgendwie verwerten kann oder auch nicht. Das ist für mich eine ganz zentrale Dimension. Was für mich aber eine ebenso zentrale Dimension des Kapitalismus ist, ist, dass das nicht funktionieren kann. Wenn es funktionieren würde, dass Menschen wie Roboter einfache irgendwie Funktionen erfüllen, dann würde dieses System zusammenbrechen. Denn menschliche Gesellschaften funktionieren immer nur, wenn es eine bestimmte Form von Spontanität gibt, von Lebendigkeit, von Zusammenschluss, die sich nicht unter diesen Kategorien fassen kann. Und das ist jetzt mal Begriffe sehr optimistische These, aber ich finde, dass deswegen auch überall eine bestimmte Widerständigkeit gegen diese Form des Zusammenlebens besteht. Also überall, auch überall, wo ich gearbeitet habe, wo ich zur Schule gegangen bin, habe ich erlebt, dass die Menschen sich auch zusammengeschlossen haben, um diesen übergeordneten Strukturen entgegenzuarbeiten, gerade auf der Arbeit. Also man kann ja gar nicht als reine Zahl operieren, unter der man vielleicht von bestimmten Führungsetagen betrachtet wird, weil das System darauf fußt, dass man konkret Entscheidungen trifft in der Realität, die eben nicht immer komplett messbar ist. Und ich finde, dass ich durchaus auf diesen solidarischen Beziehungsweisen, die es braucht bei den Menschen, die dann die wirkliche Arbeit vollziehen, die wirklich miteinander leben, auch in Beziehungen, finde ich eine ganz wichtige Dimension, auch Beziehungen ordnen sich nicht diesen Kategorien unter, die wir gefasst haben, die wir da imaginiert haben. Es gibt immer auch was Widerspenstiges. Und ich finde, darauf kann man schon auch aufbauen. Also diese Potenziale für Veränderung gibt es. Und ich finde, dass es auch Projekte gibt, in denen versucht wird, für diese zu gehen. Zum Beispiel in Rojava, in Nord- und Ostsyrien, gibt es jetzt aktuell ja auch eine kurdische Selbstverwaltung, wo versucht wird, so eine radikale Form von Demokratie auszuüben, die ich total spannend finde. Also es gibt durchaus, gerade wenn man auch mal den Blick von Europa wegnimmt, ganz, ganz spannende Projekte, die auf diesen widerspenstigen Potenzialen aufbauen. Und ich finde, für die sollte man sich einsetzen.
Das lassen wir mal so stehen.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Es gibt einen qualitativen Unterschied, ob jemand ein Gesetz aus individuellem Eigeninteresse bricht oder ob er es im Interesse einer Klasse oder eines Volkes verletzt, dessen Unterdrückung direkt oder indirekt durch genau dieses Gesetz zum Ausdruck kommt. Letzterer ist als Reformer oder Revolutionär an universellem sozialen Wandel interessiert. Wird er gefasst, ist er ein politischer Gefangener. Angela Davis –